Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie heute Morgen Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Der ist heute aus Hamburg zugeschaltet. Er ist Pastor einer überaus spannenden Gemeinde in St. Pauli. Guten Morgen, Sigurd Wilm. Grüß Sie herzlich.
Wunderschönen guten Morgen.
Sie haben ja gerade die arbeitsreichste Zeit des Jahres hinter sich gebracht. Weihnachten bis Dreikönig. Haben Sie überhaupt schon wieder Puste?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt schon dann auch ein paar stillere Tage nach den Feiertagen. Vor allem Silvester ist natürlich auch St. Pauli sehr laut. Aber jetzt erlebe ich gerade diesen Stadtteil so leise wie ganz, ganz selten.
Und erholen sich ein bisschen.
Das kann ich wohl sagen.
Man fragt sich ja immer, wie ein Pastor eigentlich feiert. Sie haben auch noch eine sehr gemixte, eine sehr große Familie, über die wir noch reden wollen. Aber kommen Sie an Feiertagen überhaupt zum Feiern?
Doch, das geht schon ganz gut. Und es ist ja, jeder Gottesdienst ist ja eine Feier. Also das erlebe ich auch selber, dass mir das Energie gibt. Und dann natürlich zu Hause am Herd stehen und kochen, denn das erwartet meine Familie.
Sie kochen auch noch für alle?
Ja, gerne, gerne mache ich das. Aber die anderen helfen auch. Also jeder hat seine Aufgabe.
Und wie Sigurd Wilm sich und seine Aufgabe als Pastor auf St. Pauli versteht, davon wird er uns erzählen. Bis 10 Uhr hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Die Kirche von Sigurd Wilm, die kann man vom Hamburger Hafen aus sehen. Sie sind Pastor auf St. Pauli. Da laufen Ihnen täglich die verschiedensten Menschen und Geschichten über den Weg. Partygänger und Touristen, Flaschensammler und Millionäre, Prostituierte und Freier und zwischendrin ein ganz normaler Kiez auch. Wie prägt das Ihre Arbeit, Herr Wilm, Pastor auf St. Pauli zu sein? Wie sieht das für Sie aus?
Ja, ich habe mir das ja ausgesucht, eben weil ich es so interessant finde und weil ich das, glaube ich, auch ganz gerne habe, dass es Kontraste gibt und Spannung gibt. St. Pauli ist immer wieder anders, immer wieder neu und vor allem anders, als das Klischee ist. Das heißt, natürlich kommt das alles vor, was man als Kiez-Klischee kennt. Also fast jeder hat ja ein Bild von St. Pauli im Kopf und das ist irgendwo zwischen Rotlicht und Blaulicht. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viel Leben, fast dörfliches Leben. Wir sind mitten in der Großstadt und doch ist das eben auch eine Qualität von St. Pauli, dass man sich kennt, dass man sich auf der Straße grüßt und dass man auch gemeinsame Anliegen hat. Also es ist auch ein sehr politischer Stadtteil und die Menschen nehmen sich auch ihr Recht und artikulieren sich. Und dazwischen die Kirche, die letzten Endes ja St. Pauli auch seinen Namen gibt, ist benannt nach dem heiligen Paulus, der ganze Stadtteil seit 1833. Und das ist natürlich faszinierend, als Kirche in dieser Sonderwelt, in diesem Ausnahmezustand eben auch zu leben und zu arbeiten.
Sonderwelt, also ein bisschen Freibeutergeist gehört schon dazu. Wen begrüßen Sie denn zum Sonntagsgottesdienst?
Ja, Gott sei Dank kommen wieder Leute zur Kirche. Das war 2002, als ich anfing als Pastor, nicht so. Das sind jetzt dann doch 50, 60 Leute. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben da Leute wie du und ich, also deutscher Durchschnitt natürlich. Aber wir haben viele Leute, die sich selbst verwirklichen beruflich, also eine Galerie haben oder Journalisten sind oder Fotografen. Wir haben auch ungewöhnliche Lebensläufe, selbstverständlich auch Leute, die in der Prostitution waren. Hat ja niemand irgendwie das auf der Stirn stehen. Ja? Ich war mal in der Herbertstraße, aber natürlich kommt das genauso vor wie Leute, die Rechtsanwälte sind, sehr, sehr unterschiedlich, querbeet. Menschen, die in Obdachlosigkeit waren, mehrere Menschen, die auch langjährige Gefängnisaufenthalte hinter sich haben.
Und die sitzen dann alle einträchtig nebeneinander auf der Kirchenbank, kann man sich ganz schwer vorstellen.
Ja, das ist faszinierend. Das ist wunderschön, das zu sehen. Auch gerade beim Abendmahl, dann gehen alle nach vorne und wir stehen im Halbkreis. Und dann einfach zu sehen, das finde ich, das ist wirklich der Reichtum dieser St. Pauli-Gemeinde, zu sehen, wie verschieden die Menschen sind und es gut miteinander haben. Auch Menschen aus ganz anderen Kulturen, mit anderen Hintergründen. Also auch, ich finde es toll, eine indonesische Familie, eine vietnamesische, eine afrikanische, die sind auch dabei.
Sie schildern das so beschaulich, aber immer ist es auch nicht so beschaulich, oder?
Nein, St. Pauli hat natürlich auch was total Ruppiges, aber ich genieße natürlich besonders die Momente, die auch richtig schön sind und wo was zusammenkommt. Wir sind da ja auch ein bisschen der Kontrapunkt als Kirche zu dem Stadtteil, der eben so ruppig ist und so laut und so anstrengend.
Aber reißt Ihnen eigentlich auch mal die Geduld, dass Sie sagen, also das geht jetzt aber gar nicht?
Naja, klar. Ich meine, es gibt schon Situationen, die sind sehr, sehr strapaziös und da muss ich mir eine kleine Auszeit nehmen. Das bedeutet, ich gehe eine Runde laufen oder ich gehe in mein Fitnessstudio oder ich brauche auch mal eine größere Auszeit. Das heißt, ich muss mal richtig raus vom Kiez und mal wirklich was anderes sehen.
Und was ist strapaziös so im alltäglichen Leben?
Die Gewalt ums Haus. Also wir haben einfach eine Drogenszene direkt. Wir sind auch ein Gebiet, das von der Polizei besonders eingeschätzt wird und im Moment ganz, ganz stark bestreift wird. Also man kann kaum auf die Straße schauen, ohne Polizei zu sehen.
Ja.
Und das ist anstrengend. Alles, was mit dem Drogenhandel um unser Haus herum zu tun hat, das ist anstrengend. Und da auch immer kämpfen zu müssen, dass eben auch noch eine evangelische Kita dort ihre Arbeit machen kann, dass wir einen Kirchgarten haben um die Kirche herum, der auch geschützt bleibt als Erholungsort und nicht vom Drogenhandel alles dominiert wird. Also das ist wirklich anstrengend. Und natürlich die Lautstärke. Also das ist ein lauter Kiez. Und es sind mehr Menschen auf der Straße in der Nacht als am Tag.
Das aber Sie müssen ganz schön balancieren, nicht? Zwischen einladen und ich möchte alle einbinden und dann, wenn jemand ja vor der Kirche Drogen verkauft oder in der Kita das versucht, auch zu sagen, nee, hier nicht.
Ja, da komme ich in so eine Concierge-Funktion. Ich kann das zwar reflektieren, aber man rutscht auch immer wieder rein, dass man letzten Endes dafür Recht und Ordnung sorgt. Das ist klar. Also man wird unendlich oft Zeuge auch von Gewalt. Man muss die Polizei rufen, man muss die Feuerwehr rufen. Das sind einfach Situationen, die gehören dazu. Mache ich nicht gerne, aber es gehört wohl mit dazu. Und Sie haben ganz recht. Am liebsten lade ich einfach alle ein.
Und wie ist das eigentlich trotzdem parallel? Schaltet es dann aus der Kneipe, Moin, Herr Pastor? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, und natürlich die Leute, die jetzt auf St. Pauli arbeiten, die da also eine Kneipe haben, einen gastronomischen Betrieb, die kennen das ja auch. Also das ist ja genau die Situation, in der alle drin sind, die Kiez machen. Also wir sind ja die Macher vom Kiez. Und da sind mir natürlich die Menschen, die hinterm Tresen stehen, ganz besonders nahe. Und die signalisieren das auch der Kirche. Selbst wenn sie sonst mit Gott und der Welt gar nicht so viel am Hut haben. Also eigentlich, die Kirche hat überall offene Türen. Und natürlich freut man sich, wenn der Pastor vorbeischaut.
Sie selber haben ja ein ziemlich komplexes und ungewöhnliches Familienleben. Wer gehört alles dazu?
Also 2002 bin ich auf St. Pauli als Pastor angefangen. Da war ich schon mit meinem Partner seit 1994 zusammen, also schon 8 Jahre. Und wir sind immer noch zusammen. Wir werden bald 25-jähriges Kennenlernen feiern.
Silberhochzeit,
ja, in sozusagen. Gedanken. Ja, man durfte ja noch nicht heiraten damals, nicht? Sonst hätten wir jetzt Silberhochzeit. Aber es ist eine unglaublich schöne, kostbare Zeit. Wir haben uns auf St. Pauli kennengelernt. Also insofern ist das für uns ein ganz, ganz persönlicher Stadtteil. In einer dunklen Kneipe mitten in der Nacht, eben als Kiezgänger, haben wir uns mal kennengelernt. Nicht ahnend, dass ich dort später werde arbeiten. Und irgendwann haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir auch mit Heranwachsenden ganz gut umgehen können. Mhm. Und dann hat uns jemand ermutigt und gesagt, Mensch, werdet doch Pflegeeltern. Hamburg hat damals Pflegeeltern gesucht, sogar mit einer großen Werbekampagne. Und dann haben wir uns ein bisschen schüchtern da mal hingetraut zu einem Informationsabend. Und ja, wir haben den ganzen Pflegeelternkurs durchlaufen, war immer lustig. Neben uns saß ein muslimisches Paar, Sitro-Kopftuch, und wir da als Schwules neben dem türkischen Paar. Das war lustig. Also die Vielfalt auch einfach zu sehen und zu begreifen, wir sind ein Teil davon und die Gesellschaft traut uns das auch zu, als zwei Männer Pflegeeltern zu sein.
Seit 17 Jahren betreut Sikard Wilm als Pastor seine Gemeinde in Hamburg auf St. Pauli. Herr Wilm, wollten Sie eigentlich immer schon Pastor werden?
Also das war am Anfang nicht vorgesehen. Ich habe nach der Schule Zivildienst gemacht mit psychisch Kranken und Drogenabhängigen. In der Zeit habe ich wahnsinnig viel gelernt, über mich gelernt. Und da ist der Wunsch dann gereift, Theologie zu studieren, aber eigentlich erst nach einer heftigen Glaubenskrise. Also ich musste einmal brechen mit der Frömmigkeit, in der ich groß geworden bin.
Sie waren ein sehr bibelfestes Kind, gezwungenermaßen, oder?
Ja, das stimmt. Also ich bin sozusagen mit der Bibel wirklich groß geworden. Mein Vater war selber auch Prediger bei den Altpfingstlern, also einer Freikirche. Und ansonsten ein ganz einfacher Mensch, ein Arbeiter. Er war Tankwart von Beruf. Damit bin ich groß geworden, mit Landeskirche, also wirklich mit Gottesdiensten und Gebetsstunden und Jungschar. Und das alles. Also ich bin reichlich fromm groß geworden.
Aber Tankwart ist ja eigentlich ein sehr handfester Beruf. Da erwartet man nicht so unbedingt einen Prediger dahinter, sondern eher jemand, der so, naja, den Benzindunst immer in der Kleidung hat.
Ja, das fand ich auch respektabel, dass mein Vater das beides so zusammengebracht hat. Also wirklich eine ganz bodenständige Frömmigkeit. Aber eben mit allem Halt, was das gegeben hat, auch eine gewisse Enge. Ne? Und das, da muss man irgendwann auch mal ausbrechen. Also, und das habe ich auch gemacht.
Als Kind sehr, sehr frommer Eltern wird man womöglich auch unter anderen Kindern schnell zum Außenseiter.
Ja, absolut. Also wir gingen in die Kirche und die anderen haben Fußball gespielt.
Schrecklich.
Naja, auf dem Dorf ist es dann schon so, da waren wir schon die Sonderlinge, ne? Also die Ausnahmeerscheinung. Und als Kind, das findet man dann auch nicht immer so gut.
Wenn Ihnen das zeitweilig sehr fremd war, Herr Wilm, gibt es so ein Schlüsselerlebnis, so irgendwann den Gedanken, Pastor, Gott will, dass ich das werde oder so ähnlich?
Also erstmal war da der Bruch und das war der Grund fürs Theologiestudium. Es gab die Möglichkeit, entweder werde ich Atheist, das ist alles völliger Unsinn mit Gott und das lassen wir jetzt mal lieber. Oder ich gehe der ganzen Sache auf den Grund und das habe ich dann eben auch gemacht und in Heidelberg Theologie studiert, aber wollte auch gleich Religionswissenschaften, also gleich auch Ethnologie, schauen, wo wird anders wie geglaubt auf der Welt.
Sich das immer angucken, was andere Leute glauben und sich dann dadurch orientieren?
Wahnsinnig spannend. Zen-Buddhismus gemacht, genauso wie Islam. Viel an der Hochschule für jüdische Studien gehört und gelernt.
Aber wenn man sich das so bunt anguckt, fängt man da nicht an, extrem zu zweifeln und zu hadern? Nochmal ganz doll.
Ja, aber es ist ja da. Es ist ja das Glänzen in den Augen der Menschen. Es ist ja der Glaube, die ihn halt, den Menschen Halt gibt. Also das ist ja alles vorhanden. Das anzuschauen, also da hat man schon auch Respekt vor. Mhm. Nicht nur vor dem eigenen vertrauten Glauben, auch vor dem Glauben anderer Menschen, die ganz anders glauben und geprägt sind. Also das hat mich schon dann eher wieder gefestigt und einen Weg finden lassen.
Aber die Amtskirche und Sie, das kann ja nicht so ganz einfach gewesen sein. Sie haben uns erzählt, Sie leben seit 25 Jahren mit einem Mann zusammen, also sozusagen schon in der Silberhochzeit, eine ganz stabile Beziehung. Und Eltern, die Bibel, glaube ich, immer sehr, sehr wörtlich genommen haben. Haben diese Eltern von ihrer Orientierung wissen dürfen?
Ja, es kam so eins nach dem anderen. Also mein größtes Coming-out war in der Tat zu sagen, ich studiere Theologie, weil ich damit eben auch mich bekannt habe zu einer kritischen Sichtweise auch auf Glauben und Kirche und Religion. Das war eigentlich der größte Bruch. Der war sicher auch für meine Eltern schwer zu verschmerzen. Und dann wollte ich eigentlich Wissenschaftler werden. Und dadurch, dass ich meinen Mann kennengelernt habe in Hamburg, bin ich dann nicht die wissenschaftliche Laufbahn gegangen. Ich bin dann in die Kirche gegangen. Und das war für mich nicht selbstverständlich, dass ich wirklich werde als Pastor arbeiten können. Da waren viele, viele Unsicherheiten. Coming out kam Schritt für Schritt. Aber ich bin natürlich selber nachher ein Teil der Bewegung geworden, die Emanzipation eingefordert hat in der Kirche.
Sie sind gemeinsam mit Ihrem Mann gesegnet worden in der Kirche, lange bevor es möglich war, zu heiraten für Homosexuelle. War das für Sie so ein Eindruck, also vor Gott haben wir jetzt geheiratet, lange bevor uns die Menschen das erlauben?
Ja, das war 1998 und das hat natürlich für uns die St. Pauli-Kirche auch so stark gemacht. Das war eine Gemeinde, die traute sich das. Das war in der Kirche noch gar nicht Common Sense. 1998, da hat man noch überlegt, dürfen die Glocken geläutet werden oder dürfen die sich öffentlich ein Ja-Wort geben. Aber wir hatten diesen Gottesdienst und der war wunderschön, das hat uns sehr gestärkt. Aber wie gesagt, es war nicht überall möglich.
Zwei Männer, die es dann mit Kinderpflege ganz genau genommen haben. Sie haben uns erzählt vom Wickelkurs für Kinder, Kindererziehung, Kinderkurse.
Dieser Pflegeelternkurs, genau.
Pflegeelternkurs. Ja. Was sind denn das für Pflegekinder, die zu Ihnen kommen?
Nun, also Pflegekinder sind ja in ganz unterschiedlichem Alter. Wir haben keine Babys aufgenommen, dann hätte einer von uns aufhören müssen, nicht mehr zu arbeiten. Aber wir haben ältere Kinder gehabt und das war ein 12-Jähriger aus der Nachbarschaft, war unser erstes Pflegekind. Ein türkischer Junge, den kannte ich schon aus dem Kindergarten. Und ja, es ist immer so, Pflegekinder bedeutet Kinder, die wirklich Pflege brauchen, weil im Leben irgendwas schief ist, die nicht bei ihren Familien leben können, wo viele, viele problematische Situationen dranhängen. Und dann einfach Stabilität zu bieten, Regelmäßigkeit, ganz viel Liebe, ganz viel Nachsicht auch. Das Kind nicht von seinen Defiziten anzuschauen, sondern von den Potenzialen, das es hat. Das ist ganz wichtig.
Und wie viele Menschen sitzen dann bei Wilms am Tisch?
Nun, also wir haben ja insgesamt 3 Pflegekinder hintereinander gehabt. Einen türkischen Jungen, eine Brasilianerin und dann noch einen Deutsch-Griechen. Und das kann schon sein, dass sie alle da sind. In diesem Jahr war einer da und die anderen, das sind ja alles junge Erwachsene mittlerweile, sind an anderen Orten in der Welt unterwegs. Wir haben aber ganz viele andere junge Menschen, die auch gerne zu uns kommen und mit uns Weihnachten feiern. Auch ein junger Türke, der ansonsten in seiner Familie ja gar nicht Weihnachten feiert, der aber total gerne bei uns Weihnachten zu Hause ist.
Das heißt, an Festtagen muss der Tisch also wirklich 2-mal ausgezogen werden, damit alle Platz haben.
Ja, das
klingt
stimmt.
So nach einer großen Runde.
Ja, wir waren 7 jetzt und ist dann schon eine Runde.
Und die ersten Pflegekinder sind wahrscheinlich längst groß, erwachsen.
Ja, sie sind alle jetzt alle junge Erwachsene. Also der Jüngste wird in diesem Jahr 20.
Und viel in der Welt herumgekommen, Herr Wilm, haben Sie uns kurz erzählt, Sie haben in Ghana gelebt, Sie sind öfter auf Kuba, um dort Glaubensrichtungen zu erforschen. Was haben diese Reisen mit Ihnen gemacht? Was bedeuten sie Ihnen?
Ja, also ich bin ja so fromm und eng auch im Glauben groß geworden, dass natürlich alle, die anders geglaubt und gedacht haben, erstmal alle böse waren. Also es gab ganz viel Dämonisierung. Und genau das hat mich dann nachher auch interessiert. Also wie denken und glauben die anderen? Was ist in Afrika? Dort sind ganz viele Missionare hingegangen, haben das Christentum gebracht. Und wir haben lebendige Kirchenszenen in Afrika. Ich habe in Ghana mir das angeschaut und dann aber auch geguckt, wie ist die traditionelle Religion? Wo wird in der Nacht getrommelt? Wo geraten Menschen in Ekstase? An welche Gottheiten wird geglaubt? Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert, das auch miteinander zu vergleichen. Wie ist es mit dem Geist? Was ist das für ein Geist, der da weht? Und das habe ich später auch in der Karibik gefunden. Das sind die Religionen, die durch den Sklavenhandel dann rüber in die Karibik gekommen sind. Afrokubanische Religionen und da besonders die Santeria.
Aber man schaut doch immer zuerst, wie Menschen leben, bevor man überhaupt erfährt, was und wie sie glauben. Haben Sie die dann immer gleich mitmachen lassen? Also zugucken lassen, das erleben lassen?
Also da ist man in Afrika doch recht offen. Der Fremde darf nicht alles sehen, aber darf sehr vieles doch sehen. Mhm. Das gilt eben auch für die Religion in Kuba. Und ja, Menschen zu verstehen, also ich denke schon, ein Schlüssel zum Verstehen von Menschen ist schon auch ihre Religion. Das lässt sich in vielen Kulturen gar nicht voneinander trennen. Mhm. Also so wie ich lebe, das ist geprägt und durchzogen, durchwirkt von dem, was ich eben auch glaube.
Aber machen wir es doch mal anschaulich. Also Kuba, Voodoo, da weiß ich nicht viel mehr, als dass diese nadelzerstochenen Puppen
ja,
sind.
Genau. Also das fand ich auch, also es ist ja nun wirklich die Religion, die so den schlechtesten Ruf hat, sagen wir es mal so. Und jeder hat auch wieder ein Bild im Kopf. Wir wissen, dass das von wenigen Filmen geprägt ist, diese Vorstellung Voodoo-Püppchen und so weiter. Das ist alles ein westliches Klischee. Voodoo ist ein Sammelbegriff. Das ist eine Vielfalt von Kulten und Gottheiten, die sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Und sich das anzuschauen, wie das eigentlich funktioniert. Ja, was ist es? Und es ist lebendig. Ein Gottesdienst verläuft da natürlich ganz anders als ein christlicher Gottesdienst, geht über 3 Stunden, es wird getrunken, es wird geraucht, es wird getanzt.
Aber Sie sagen Klischee, heißt das, diese nadelzerstochenen Puppen gibt es nicht? Oder?
Ach, die gibt es vielleicht in Haiti in dem einen oder anderen Kult, aber in Kuba gibt es das auf gar keinen Fall.
Aber was fangen solche Symbole, was fangen die auf, was fangen die ab, wofür sind die da?
Nun ja, es ist einfach der Mensch in seinen Bedürfnissen nach Sicherheit, nach Abgrenzung der Stabilität, nach Ausgleich der Kräfte. Darum geht es. Und das wird sozusagen in diesen Ritualen immer wieder erworben. Eine Balance wird immer wieder versucht herzustellen, im Gespräch mit dem Transzendenten, mit den verschiedenen Gottheiten, die aber letzten Endes dann auch wieder eine Einheit sind.
Aber Menschen, westliche Menschen haben ja heute oft so eine Art ich sag mal, Patchwork-Religion. Jeder nimmt sich das, was er oder sie brauchen
immer
kann. Ein bisschen Spiritualität, ja. Bisschen Yoga, ja. Eine Portion Christentum, dem Buddhismus gegenüber offen sein, am Islam interessiert. Hadern Sie damit auch manchmal als Christ? Das ist es kommt mir immer so vor wie so ein Tuschkasten. Ich mix mal hier, ich mix mal da.
Tja, ich habe jetzt gerade jemanden verheiratet, der war jahrelang Buddhist und war immer am Suchen und jetzt dann eben doch wieder christliche Kirche. Also damit will ich nicht sagen, dass es eine Überlegenheit ist, auf gar keinen Fall. Aber war es jemals anders? Diese Frage muss man sich stellen. War
und,
es denn so, dass wir
Sie?
Christentum in Reinform gab es nie? Und wird es auch nie geben.
Mhm.
Das heißt also auch selbst das Christentum, wenn man es genau anschaut, ist auch geprägt von ganz vielen Einflüssen. Auch das, was an den Hieroglyphen steht, in den ägyptischen Pyramiden, hat seinen Niederschlag im Christentum gefunden.
Mhm.
Also das hängt alles, Religion hängt miteinander zusammen. Das muss man begreifen. Es gibt keine Reinform.
Mhm. Ja? Klingt auch schon ganz komisch, ne? Christentum in Reinform.
In Reinform, also und wer sollte
komischer
es sein?
Komischer Sprachgebrauch.
Ja, ich habe das mal geglaubt, also so bin ich groß geworden. Ne? Wir glauben das Richtige, alle anderen sind falsch.
Insofern müssen Sie da durch viele, ja wirklich ganz existenzielle Schwierigkeiten gegangen sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also bis an die Grenze, dass ich selber ja kurz davor war, das alles auch über Bord zu schmeißen. Aber es hat an Faszination nicht verloren. Und ich denke, dass der eigene Glaube auch dadurch eine Tiefe erfährt, dass wir anderes kennenlernen. Darin wird ja erst deutlich, was uns wirklich wichtig ist.
Mhm. In Ghana gewesen, Afrika kennengelernt, da auch, glaube ich, sehr viel eingeladen worden, mitzutun, mitzutrommeln,
ganz große Herzlichkeit, Offenheit der Leute. Ich bin dort bei ich bin aufgenommen in die Familie eines Königs, eines Kleinkönigs. Also das sind, wir haben jeweils einige tausend Mitglieder sozusagen in einem Clan, in einer Großfamilie. Und dort habe ich gelebt und dann eben sehr viel über die Rituale und die Kultur gelernt.
Was denn?
Ja, ich habe gelernt, dass man zum Beispiel ganz viel Geduld hat miteinander. Also das, was wir Palaver nennen, das findet tatsächlich statt. Es gibt einen Konflikt in der Gemeinschaft und man sitzt so lange zusammen und diskutiert, bis es für alle eben auch gut ist.
Das heißt, den sprichwörtlichen Palaverbaum, den gibt es wirklich?
Ja. Das gibt es, das gibt es. Und die Versammlung und im Kreis und die Art auch zu sprechen. Es gibt Höflichkeitsformen. Schauen Sie, ein König darf niemals direkt angesprochen werden. Er hat immer einen Sprecher. Und das bremst denjenigen, der etwas vorträgt vor dem König. Und es muss eine höfliche Form gefunden werden. Und dann wird dasselbe noch einmal noch höflicher dem König vorgetragen. Es geht also immer durch einen Filter durch. Und diese Höflichkeit, also es ist eine sehr, sehr höfliche Kultur. Dagegen sind wir Europäer immer direkt und ruppig.
Im Umgang mit den Lampedusa-Flüchtlingen, Herr Wilm, die Sie 2013 aufgenommen haben, darüber wollen wir gleich noch ausführlicher reden, aber da muss Ihnen die Kenntnis von Sprache und Kultur Ghanas ein Vorteil gewesen sein, denn viele kamen ja daher.
So sieht's aus.
Konnten Sie die gleich verstehen?
Ja, also das war wunderschön, dass wir tatsächlich ein paar Worte in der Sprache Tree dann wechseln konnten und eben auch ein paar Rituale miteinander machen, also Begrüßungsrituale, was sich eben so gehört in der Kultur in Ghana.
Was gehört sich denn zum Beispiel?
Ja, dass man ganz viele Fragen stellt. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Leuten? Ein Mensch wird auch nie alleine betrachtet, wird immer im Gesamtzusammenhang seiner Familie gesehen. Und ganz viel höfliche Fragen hin und her. Man fällt niemals mit der Tür ins Haus.
Mhm.
Und also in Deutschland, also so viele von den Afrikanern haben mir erzählt, die erste Frage, die ihnen gestellt wird, wo kommst du her? Das sollte man nicht als erstes fragen, sondern wie geht's dir?
Aber wenn man nur fragt, wie geht's dir und nicht noch was hinten dran hängt, dann ist man unhöflich, oder wie?
Ja,
wenn man einen knappen guten Tag voranschickt und dann noch fragt, wie geht's dir, dann ist man ein platter Mensch aus ghanaischer Sicht.
Ja. Nein, man muss fragen, wie geht's der Familie und wie geht's im Dorf und so weiter. Und viele höfliche Fragen. Und dann so langsam kommt man vielleicht auch an Themen heran, die eben vielleicht auch schwierig sind. Und die werden dann auch kommen. Aber es muss erstmal das Feld bereitet sein. Das hat mir sehr geholfen im Umgang mit den afrikanischen Geflüchteten. Und das Das passte einfach. Also insofern habe ich nicht umsonst Ethnologie studiert, obwohl ich das nie nachher gebraucht habe. Ich habe nie meinen Master gemacht. Ich habe nie wissenschaftlich dann weitergearbeitet.
Lampedusa hat einen großen Teil der Zeit und der Kraft unseres Gastes Sikkart Wilm gekostet. Knapp 7 Jahre ist es jetzt her, als die rund 80 über Lampedusa nach Hamburg gekommenen Menschen aus Ghana Zuflucht geboten haben. In ihrer
Entschuldigung,
Kirche.
6 Jahre ist es sechs jetzt, 2013. 2013.
Ja, ich kann nicht zählen. Entschuldigung, 2013 war es. Und dass sie ihnen Zuflucht geboten haben, das hat ihnen, weiß Gott, nicht nur Lob eingebracht. Die einen nannten es barmherzig, andere nannten es naiv. Viele waren auch sehr böse. Herr Wilm, würden Sie heute, wenn Sie in so einer Situation nochmal wären wie damals, würden Sie heute nochmal genauso handeln?
So eine Situation lässt sich gar nicht vorausdenken und so eine Situation lässt sich auf gar keinen Fall wiederholen. Aber es war einfach so. Also was heißt schon naiv? Nun ja.
Die Entscheidung fiel sehr schnell, die standen vor der Tür, ne?
Es ist so. Und das ist eine Entscheidung letzten Endes des Gewissens. Wissen Sie, die Geflüchteten wurden aus den öffentlichen Grünanlagen vertrieben. Wir hatten etwa 300 Lampedusa-Flüchtlinge auf den Straßen Hamburgs und sie wurden dort vertrieben und fragten eigentlich nur an, ob sie im Kirchgarten, da wurde früher mal bestattet, ja, also um die Kirche herum, ob sie dort kampieren können. Und das hatte ich ihnen dann auch zugestanden, weil sie einfach nicht wussten, wohin und sich nicht in Luft auflösen konnten. Und dann fing es an zu regnen, ganz einfach. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, nicht ahnend, dass daraus wirklich ein politisches Ringen wird über ein halbes Jahr. Das war nicht abzusehen und wir waren ja in keiner Weise vorbereitet. Es war spontane Hilfe, die Hälfte der Männer war krank. Was hätte ich machen sollen? Wäre es besser gewesen, sie draußen auf der Straße zu lassen? Was für ein Bild hätte das abgegeben? Die Kirche ist unbarmherzig, das hätte man dann gesagt.
Das wurde dann im Laufe der Zeit auch noch zu einer Zerreißprobe mit der Stadt, aber auch mit linken Unterstützergruppen, die ihre ganz eigenen Ziele mit den Flüchtlingen hatten, für die eher so Symbol waren. Und sie wollten, glaube ich, einfach, ja, kann man so sagen, als barmherziger Christ einfach helfen in der Situation hinaus, oder?
Nun ja, es ist humanitäre Nothilfe. Also das hat Jesus ja schon gesagt. Also wer hungrig ist, dem gib Brot. Und wer durstig ist, dem gib zu trinken. Das sind ja die einfachsten, simpelsten Dinge. Das sind die Grundlagen des christlichen Abendlandes. Also nun wirklich des christlichen Abendlandes, das ja von manchen Rechtspopulisten dann immer so benannt wird. Aber das ist die Basis unserer Ethik. Also was haben wir anderes gemacht?
Das war 2013. Die Geschichte hat Sie dann im vergangenen Jahr wieder eingeholt. Einer der Menschen, die Sie damals beherbergt haben, soll seine Tochter und seine Frau erstochen haben. Da wurde Ihnen, Herr Wilm, dann ganz schnell eine Mitschuld unterstellt. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das ist natürlich total erschütternd, was da geschehen ist. Tatsächlich ist der Täter einer unserer Gäste gewesen. Und dann haben wir aber insgesamt 80 oder etwa 100 Leute in der Kirche gehabt, über ein halbes Jahr, aber insgesamt für 200 Menschen gekocht. Also da kann man auch nicht jeden kennen. Es gibt auch Sprachbarrieren. Nicht jeder war aus Ghana, wo ich die Sprache kann, sondern in diesem Fall war auch aus der Republik Niger. Und da, ich kann kein Französisch. Aber dass uns das unterstellt wird, dass wir, wie hieß es dann im Sprachgebrauch der Rechtspopulisten, Merkels Messermusel nach Deutschland geholt haben.
Ups. Ja, das ja, letztlich ist es einfach unlogisch, ne? Als würde man einem Arzt, der jemand operiert hat und das Leben
das
gerettet, als würde man den schuldig sprechen,
ja,
wenn der Patient
ungerecht.
Jahre später zum Verbrecher wird, was natürlich eine schlimme Entwicklung ist.
Es ist ungerecht, aber es hat mir noch einmal gezeigt, also wieder jemand, viele Leute, aber nicht aus St. Pauli, nicht aus Hamburg, die bösesten Anrufe und Mails und was der Shitstorm im Internet, in den sozialen Medien, das kam natürlich aus anderen Landesteilen. Aber mir hat das nochmal gezeigt, wie tief der Hass ist, wie tief die Wut ist auf diejenigen, die auch helfen. Also wer etwas tut, wer versucht, Not zu lindern und humanitär arbeitet, stellt sich damit in den Wind. Das ist klar. Aber das ist richtig so. Also auch Jesus stand im Wind.
Sie standen öfter im Wind. Also Sie haben auch noch andere aufwühlende Situationen erlebt. Ich nenne mal eine. Ein junger Mann, eigentlich noch ein Teenager aus Ihrer Gemeinde, hat sich dem IS zugewandt, verließ dann Hamburg Richtung IS und kam dort ungeklärt um. Kurz vorher soll er sich noch losgesagt haben, aber vieles, vieles weiß man einfach nicht. Und für diesen jungen Mann haben Sie eine Trauerfeier abgehalten,
ja,
Herr Wilm.
Große Bitte der Familie.
Haben Sie da sehr lange überlegt, ob Sie das machen? Oder war das ähnlich spontan?
Das waren schlaflose Nächte, das zu entscheiden. Denn ich wusste natürlich, damit entsteht auch eine Öffentlichkeit. Damit ist das dann wieder auch, wird es auch öffentlich wieder angefragt, hinterfragt, kritisiert. Aber ich habe die Not der Familie gesehen, auf einer Trauer und auch auf einer Scham zu sitzen. Das ist eine christliche Familie aus Kamerun und der Sohn ist konvertiert und dann hat er sich den Salafisten angeschlossen, hier bei uns in Hamburg, und ist dann rüber nach Syrien ins Kampfgebiet, hat sich losgesagt. Das ist eine Audiodatei, die auch veröffentlicht worden ist. Und nun habe ich da die ganzen Schülerinnen und Schüler, die mit ihm zur Schule gegangen sind. Und die sitzen auch auf ihrer Trauer, die Familie und auch Schülerinnen und Schüler. Und das sind über 100 Menschen. Ich muss für die etwas anbieten. Aber das heimlich, still und leise zu tun, das wäre erst recht. Dann hätte was Linkisches gehabt. Das geht natürlich auch nicht. Also wir haben eine Form gesucht der Öffentlichkeit, nicht ahnend, dass es doch so viel Reaktion hervorruft. Eben auch ganz kritische Reaktion. Also letzten Endes war das eine Aufklärungsveranstaltung für alle, die dort getrauert haben. Wir haben uns hingestellt, eine Schweigeminute gehalten für alle Opfer von Terror und Krieg. Ich habe den Gottesdienst gemeinsam mit einem Imam gestaltet, weil wir auch viele Muslime auf St. Pauli haben. Und das war richtig. Also ich stehe dazu. Aber das hat uns Kritik eingebracht.
Trotzdem bleibt es ja schwierig, auch jenseits aller Öffentlichkeit, die da entsteht, bleibt es ja schwierig, eine Trauerfeier für jemanden zu halten, der sehr wahrscheinlich Schuld auf sich geladen hat, der sehr wahrscheinlich selber gemordet hat. Können Sie verstehen, wenn Menschen sagen, das geht mir zu weit?
Also, dass er selber gemordet hat, dafür gibt es keinen Beweis. Das muss man sehen. Er ist ja gar nicht richtig ins Feld geschickt worden. Höchstwahrscheinlich hat der IS ihn selber umgebracht, weil er ja intern anfing zu kritisieren und zu sagen, dass der IS lügen würde. Das ist alles dokumentiert. Insofern kann man das gar nicht sagen, ob er selber Täter war. Ich meine, er war 17 und gerade wenige Wochen dort im Kampfgebiet, als er schon ums Leben kam. Aber davon mal abgesehen, ethische Überzeugung ist christliche Überzeugung, auch die aller Menschen humanistischer Gesinnung. Ein Mensch bleibt ein Mensch, ist ein Mensch. Ja? Also ein Mensch, auch wenn er Schlimmes tut, bleibt ein Mensch, nicht? Und hat damit auch eine Würde. Ob er eine Ehre hat, ist eine andere Frage. Das ist das, was Menschen zu sprechen. Aber bei Gott, so glauben wir, hat jeder Mensch eine Würde. Die kann er auch nicht verdunkeln, auch durch eine schlimme Tat.
Also letztlich leitet sie da ihr christliches Selbstverständnis.
Absolut, ja. Absolut. Und so denke ich es auch. Wissen Sie, es hat die Bundesrepublik alle schon einmal dramatisch diskutiert, als Terroristen der RAF ums Leben kam, ob für die denn eine Trauerfeier sein dürfe. Das hat sich alles einmal durchgeschmerzt.
Und Herr Wilm, ich weiß gar nicht so recht, ob man einen Pastor das fragen darf. Sie können ja jederzeit in Ihre Kirche, aber trotzdem, gibt es einen Ort, an dem Sie ganz besonders gerne beten? Muss ja gar nicht unbedingt ein Gebäude sein.
Am liebsten bete ich unter freiem Himmel. Und zwar, wenn ich in meinem Garten bin. Es gibt tatsächlich einen kleinen Garten direkt neben dem Pfarrhaus mit Blick auf die Elbe. Und da steht ein wunderschöner alter Baum, eine Kastanie. Und ich strecke die Arme ganz weit aus. Und da fühle ich mich wohl. Am besten noch, wenn die Sonne aufgeht und mir ins Gesicht scheint. Das ist für mich so ein Moment früh am Morgen. Da bete ich sehr, sehr gerne.
Vielleicht klären Sie da im Gebet auch schon eines der großen Themen in diesem Jahr, das die evangelische Kirche hat. Es gibt eine Themensynode zur Familie. Da können Sie mit Ihrer Patchwork-Familie womöglich allerhand zu beitragen.
Ja, also die Themensynode soll am 20. September stattfinden und seit einem Jahr bin ich schon dabei, sie vorzubereiten. Das bedeutet, dass die Synode ist das Parlament der Kirche, so muss man sich das vorstellen, und 154 Menschen kommen zusammen, debattieren über Familienform und Lebensweisen. Und da wollen wir einfach die Vielfalt sehen und wahrnehmen und würdigen und Diskriminierung abbauen und wertschätzen. Und einfach sagen, das ist doch ein Segen, dass wir so ein Reichtum haben. Können wir uns doch darüber freuen.
Bringen Sie dann Ihre ganze Familie mit, wenn
das
debattiert oder gefeiert
das
wird?
Ich befürchte, meine Kinder werden sagen, auch Mensch, da haben wir aber was Besseres vor. Nein, aber es ist einfach, die Vielfalt wird da sein, die wird präsent sein auf der Landessynode. Und es gibt Patchwork-Familien. Wir müssen das alles in den Blick bekommen. Also viele Menschen denken ja, Kirche steht für Vater, Mutter und Kinder, also der Klassiker. Und gegen die klassische Ehe und Familie ist überhaupt nichts zu sagen. Aber es gibt so viel anderes und das ist auch zu würdigen. Überall da, wo Menschen Verantwortung übernehmen und das in Verbindlichkeit tun füreinander, da ist Familie.
Und darüber wird dann schon ventiliert in einem Garten, auf St. Pauli und am Baum, nicht nur in der Kirche.
Da wird auch, wenn ich am Hafen meine Laufrunde drehe, wird darüber auch ventiliert. Man muss ja immer wieder auch Abstand gewinnen, um gut sehen zu können.
Herr Wilm, danke für Ihre Zeit und alles Gute.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.